Herzlich willkommen zu Angemischt, eurem Podcast für Macher im Garten Landschaftsbau. Schön, dass du auch in die neue Folge reinhörst. Heute habe ich mit Andreas Freialnow von der Firma Forster aus Alfter bei Bonn gesprochen und habe mit ihm ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit im Gartenlandschaftsbau gesprochen. Was bedeutet das im Gartenbau überhaupt und wie setzt Forster das bereits schon seit Jahrzehnten erfolgreich um? Es ist durchaus eine sehr spannende Folge geworden über nachhaltige Produkte, Ressourcenschonung und hochwertige Gartenanlagen. Hört gerne mal rein. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis bald. Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass du heute mein Gast bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Auch bei diesem Wetter, wo bei euch mit Sicherheit einiges los ist und alle am Schwitzen sind, hier dir ein bisschen Zeit nimmst und mir mal über das Thema Nachhaltigkeit im Gala zu sprechen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Und es ist gut, dass wir so früh miteinander sprechen. Die letzten Tage war es nachmittags dann doch eher so, dass wir nicht mehr so gut miteinander kommunizieren konnten.
Nee, ich glaube, das wird heute nicht anders. Also ich glaube, man kann es mir auch sagen, wir nehmen Mitte der letzten Woche auf, wenn ihr das jetzt hört. Und wir haben jetzt am Morgen gerade schon 26 Grad. Entsprechend sind wir ganz froh, dass wir früh morgens aufnehmen. Ich hatte ja bereits in der letzten Woche, der ein oder andere Hörer wird reingehört haben, mit dem Christoph, unserem Nachhaltigkeitsmanager, so ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit im Galabau gesprochen, aber auch Nachhaltigkeit natürlich im Allgemeinen, weil der Christoph sich natürlich da allgemein Baustoffen mit beschäftigt und jetzt nicht nur speziell für den Galabau. Und jetzt wollen wir auch ganz gerne einfach mal die andere Seite beleuchten, weil das war natürlich, was der Christoph sagt, was alles möglich ist und was wir auch möglich machen können. Aber die Praxis auf der Baustelle oder auch die Praxis bei euch, sage ich mal, in den Betrieben sieht ja ein bisschen anders aus. Vielleicht mal so einfach zum Reinstarten. Wie seht ihr das Thema Nachhaltigkeit eigentlich? Ist das überhaupt ein Thema bei euch? Und also wie geht ihr damit um? Geht ihr damit überhaupt um? Vielleicht mal so zum Reinkommen.
Also es ist ein Riesenthema für uns, Nachhaltigkeit. Allerdings auch jetzt nicht erst seit kurzem, sondern die Firma gibt es ja seit 75 Jahren. Ist immer noch Inhaber geführt und der Gründer, also wir sagen immer der Opa Forster, der ist Zierpflanzenbauer gewesen und der hat ganz viel, ich sag mal, an guter gärtnerischer Praxis gelebt und das auch weitergegeben. Und das spiegelt sich quasi immer noch im Betrieb wider. Also wir versuchen schon bevor Nachhaltigkeit ein großes Thema geworden ist, das alles ja nach guter Praxis zu berücksichtigen. Dazu gehört bei uns ganz entscheidend, dass wir eine eigene Planungsabteilung haben. Und wir wissen ja, dass bei Nachhaltigkeit Nutzungsdauer eigentlich alles andere schlägt. Also wenn wir die Gärten gut planen, gut mit unseren Bauherren sprechen, unsere Bauherren verstehen, in welcher Lebensphase sind die jetzt gerade, was brauchen die, aber was brauchen die vielleicht auch in den nächsten Jahrzehnten, dann wird eben die Nutzungsdauer der Gärten und der Anlagen sehr lang. Wir versuchen immer nicht, uns irgendwelchen Modetrends hinzugeben, wo man genau weiß, das ist in 10 oder 15 Jahren so, dass das eigentlich keiner mehr sehen möchte und dass man potenziell davon ausgehen muss, dass das dann wieder wegkommt. Sondern wir haben das Ziel, möglichst langbleibende Gärten zu bauen. Und wir haben einen ganzen Anteil von denkmalgeschützten Gärten auch in der Kundschaft. Und meine Hoffnung, meine Idee dabei ist immer, dass vielleicht hoffentlich auch einige unserer Gärten irgendwann denkmalgeschützt sind und so lange bleiben, also länger als die Bauherren, länger als wir und lange genutzt werden, lange Freude machen und zeitlos bleiben. Und das ist eigentlich der für uns größte Hebel für die Nachhaltigkeit. Wir haben aber auch ganz strikte Grundsätze, die sich daran orientieren, wie zum Beispiel die Forster Selection. Das sind vorausgewählte Materialien, die wir verwenden. Und wir verwenden keine tropischen Hölzer. Wir verwenden keine Verbundstoffe wie WPC oder sowas in der Art. Wir bauen keine Schottergärten, keine Gabionen. Wir verwenden keine keramischen Oberflächen. Und auch bei den Betonprodukten haben wir nur ein paar Betonhersteller, mit denen wir zusammenarbeiten. Und von denen nehmen wir auch in der Regel nicht das ganze Sortiment, also alles, was irgendwie mit Teflon beschichtet ist oder versiegelt ist. Das haben wir nicht in unserer Vorauswahl. Bei den Gesteinen nehmen wir auch keine Importgesteine, sondern ganz überwiegend und möglichst Steine aus der Region oder eben aus Deutschland und direkt angrenzenden Ländern. Also wir sind ja hier grenznah, sodass wir zum Beispiel belgischen Blaustein auch in dieser Forster Selection mit drin haben. Wir haben auch ein Gneis aus der Schweiz mit drin, aber ganz wesentlich bauen wir mit Grauwacke und Basaltlava, die hier aus der Gegend, also oder aus der erweiterten Gegend kommen.
Also
Das
auf jeden Fall
heißt,
schon.
ja, also die Planung ist ganz wichtig und dann eben auch die Bauweisen. Also wir versuchen Bauweisen zu finden, die lange halten, die man gut reparieren kann. Wir bevorzugen tatsächlich in der Regel eine ungebundene Bauweise, weil man weiß, dass wenn da irgendwas mit ist, zu Sackungen kommt, zu starken Beanspruchungen, zu Schäden, dass man das eben wunderbar wieder reparieren kann, auch nach Jahrzehnten, weil man auch die Baustoffe wiederbekommt, die damals verwendet worden sind. Und so kreist eigentlich ganz viel bei uns um diese Idee der Nachhaltigkeit. Wir haben eine sehr große Photovoltaikanlage auf unserer Halle. Unsere Bauleiter fahren alle Elektrofahrzeuge, die dann da geladen werden können. Wir versuchen ganz sensibel mit unseren Baustoffen umzugehen, also sehr genau zu bestellen, häufiger die gleichen Materialien zu verwenden, sodass wir im Zweifel noch wieder einen Rest wiederverwenden können. Wir liefern unseren Grünschnitt an regionales Kompostwerk, von dem wir dann auch wieder viel Kompost beziehen. Ja, wir versuchen in Kreisläufen zu denken und in möglichst langen Nutzungsdauern.
Spannend, also wirklich total spannender Ansatz, vor allem auch mit der Vorproduktauswahl, dass man damit ja auch wahrscheinlich dann ja auch direkt zur Kundschaft geht. Ist das was ihr dann auch, also was bei eurer Kundschaft dann auch entsprechend direkt gut ankommt? Oder ist das so, dass ihr sowieso dann Kunden habt, die euch vielleicht auch genau wegen solchen Aspekten eben wegen der qualitativ hochwertigen Produkte, weil es eben viele regionale Produkte sind, viele regionale Natursteine und eben auch, weil sich das natürlich über die Jahrzehnte, ihr habt ja einen Riesennamen bei euch in der Region rumgesprochen habt, dass die Kunden vor allem auch deswegen zu euch kommen oder dass ihr es wirklich auch proaktiv, sage ich mal, in den Gesprächen dann auch ansprecht und sagt, auf was ihr Wert legt und was ihr dem Kunden damit auch geben und ermöglichen wollt, eben auf die Nutzungsdauer vor allem gesehen. Aber auf die Qualität der Produkte auch.
Ja, sowohl als auch. Also wir haben natürlich Fälle, wo Bauherren das schon wissen. Eine kleine Anekdote dazu. Als ich angefangen habe bei Forster, sind wir bei einem Bauherrn gewesen, der ist etwa so alt wie ich. Und da kam dann raus, dass sein Opa schon vom Opa Forster bedient worden ist. Also das geht auch kundenseitig über Generationen. Und Bonn ist eben auch eine Stadt, mit der man sich halt nicht nur zweimal trifft, sondern eigentlich immer wieder. Und deshalb gibt es natürlich Leute, die das schon ganz genau wissen, die manchmal sagen, ja, damals vor 60 Jahren haben sie doch bei meinem Opa das eingebaut, haben sie das noch? Es gibt aber auch Leute, die natürlich mit einer anderen Haltung zu uns kommen, auch mit anderen Ideen erstmal, wenn die zum Beispiel sich für eine Planung interessieren und sich schon vorab beschäftigt haben, vielleicht auch schon Sachen angeguckt haben, die dann kommen und sagen, wir haben uns schon eine Feinsteinzeugplatte ausgesucht, da sind wir total safe, die wollen wir unbedingt haben. Dann müssen wir eben sagen, es tut uns leid, aber dann sind wir nicht die Richtigen, weil wir können das nicht machen und dann erklären wir warum. Und ganz oft leuchtet den Bauherrn das dann auch ein. Warum will das nicht machen? Gibt aber auch Fälle, wo sie dann auf das Material bestehen und dann kommen wir tatsächlich nicht zueinander.
Aber ihr merkt dann auch schon quasi, dass dann selbst die Kunden, die jetzt vielleicht auch gar nicht mit diesem Gedanken der Nachhaltigkeit, auch diesem Gedanken vielleicht daran, ja, wo kommt die Feinsteinzechplatte, um beim Thema Keramik zu bleiben, wo kommt die überhaupt her? Ne, also kommt die aus China rangefahren oder irgendwo aus Osteuropa oder, ne, gut, Italien ist ja im Vergleich zu China noch fast um die Ecke, aber ne, die machen sich ja oft keine Gedanken, wo kommt das her? Also ihr merkt dann aber schon, dass ihr die Leute quasi dann auch damit abgeholt bekommt, oft und sagt, hey, wir wollen dir was Nachhaltiges, was Langlebiges schaffen, mit qualitativ hochwertigen Produkten. Und die haben wir eben hier aus der Region auch. Und dann hat eben auch Naturstein XY, ob es jetzt die Bergische Grauwacke ist, ob es ein Blaustein ist oder ein Granit aus Bayern, merkt ihr dann schon, dass die auch oft darauf anspringen und dann sagen, hey, das ist ein cooles Thema und dafür dann auch offen sind.
Ja, die meisten ja, weil die Leute erfahren ja auch ganz wenig über die Herkunft und über die
Absolut.
Eigenschaften
Ja.
der Baustoffe, und das ist ja auch Absicht. Und wenn man dann beginnt, wir machen das nicht missionarisch und belehrend, sondern einfach im Zuge der Vorgespräche in eine Planung losgeht. Wir haben einen relativ großen Schaugarten, der eben keine Musterausstellung ist, sondern wo wir, ich sage jetzt mal, einen normalen Garten angelegt haben, in dem diese Elemente vorkommen und unsere Ausstattungselemente vorkommen. Und da beginnen wir dann darüber zu sprechen, wenn wir den ersten Rundgang machen. Und dann haben wir schon auch einen Musterständer, wo die Gesteine, die wir verwenden, drin sind. Und man sieht, dass man sämtliche Farben und auch von sehr lebhaft zu sehr ruhig und so weiter abbilden kann. Mit dieser Vorauswahl, die wir haben. Also die sehen dann ein, es gibt überhaupt keinen Grund dafür, Steine aus Indien oder Brasilien hierher kommen zu lassen. Deshalb ist es oft eine steile Lernkurve bei den Bauherren, wenn sie anfangen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Wenn man sich natürlich nur von der Optik leiten lässt und sehr sparsame Herstellerinformationen dann sonst irgendwo hat, dann können die nicht darauf kommen.
Ja, klar. Also ich glaube, das ist halt oft das Problem, dass der Bauherr eben vom Oberbelag, aber auch vom Zeug, was da drunter kommt, ob es eine gebundene, ungebundene Bauweise ist, ob es dann der Fugenmörtel ist, Gott weiß was, dass die eben oft gar nicht wissen und dann auch nicht erfahren und vielleicht auch beim Baustoffhandel eben dann auch nicht erfahren, was kommt da überhaupt rein, was ist das überhaupt, ne? Also womit wird da überhaupt gearbeitet, ne? Weil da auch teilweise, glaube ich, jetzt nicht nur beim Bauherrn, sondern ne, ihr seid ja natürlich jetzt ein leuchtendes, positives Beispiel, aber auch beim Handel als auch bei vielen Fachbetrieben eben auch das Wissen, aber vielleicht auch das Interesse gar nicht so groß da ist. Ne? Also wir merken das selber daran, wir haben ein, zwei Produkte, die wir komplett auf recyclathaltigen Mörtel umgestellt haben, also komplett wiederverwertbarer Baustoff, ne? Ja, auch mit unserem Trust, der ja aus der Region kommt, der kommt ja unten aus Koblenz. Das heißt, für einen Mörtel schon extrem nachhaltig ist. Und wir dann eben merken, es interessiert die Leute halt teilweise gar nicht, ne? Also, das steht auf dem Sack, wir können das sagen, ach so, ja, der kostet dasselbe, Qualität ist dasselbe, ja, mach, ne? Also, dass wir halt merken, dieses Wissen ist eben oft gar nicht da. Und das ist dann eben eine Aufgabe ist, da habe ich letzte Woche auch mit Christoph dann eben gesprochen, eben dieses Wissen zu vermitteln. Aber eben genau das, was du einstiegs mal gesagt hattest, ohne dabei belehrend zu sein. Weil ich glaube, dabei kann man die Leute dann auch oft verprellen, wenn man hier auf Oberlehrer machen will und du, das ist aber ganz schlecht und böse und die Keramik aus Schlag mich tot ist ganz schlecht oder der Stein aus Brasilien oder der Mörtel sowieso. Ich glaube, das kommt nicht gut an und ich glaube, dann der Weg, den ihr dann da wählt, ist wahrscheinlich genau der richtige, um dann eben sensibel an das Thema eben ranführen zu können, um dann eben auch zu sehen, hey, man kann das auch anders gestalten und das, was du dir hier überlegt hast, das kann man auch schön machen, aber eben ja, einfach mit Produkten, die von hier kommen und eben auch vor allem langlebiger vielleicht. Ne? Also wir brauchen nicht darüber reden, dass ein heimischer Naturstein oftmals qualitativ sehr viel hochwertiger ist als der weiß nicht, gewinnt noch G603 für 10 Euro da aus China oder so, ne? Da braucht man nicht drüber reden und das kann man dem Kunden ja auch vermitteln, ne? Das ist schon, glaube ich, ein Ansatz, da die Kunden abzuholen, dass man da auch viele dann durchaus mit überzeugt bekommt, ja.
Vergleicht es immer, oder wenn wir so argumentieren, wir versuchen natürlich erstmal ein Interesse zu wecken für diese Zusammenhänge, indem man sich jetzt nicht in technischen Details verliert, sondern erstmal sagt, ja, da gibt es tatsächlich Unterschiede. Und dann versuchen wir zu zeigen, dass sie sehr verzichtbar sind, diese Importgesteine, weil wir alles haben. Und dann versuche ich auch immer zu zeigen, dass alle Industrieprodukte ja ein sehr zeitabhängiges Design haben. Also wenn man sich so mal die letzten 40 Jahre vor Augen führt, was die Betonindustrie da so an Trends gemacht hat. Und vom Alter her können sich viele Bauherren immer mit diesem roten Pflaster identifizieren, das in den 80ern und 90ern irgendwo mal überall gelegt worden ist, weil man das schick fand.
Ich komme
Und
vom
die
Niederrhein, ich
können.
kenne den roten Pflasterklinker sehr, sehr viel.
Ja, im Pflasterklinker finde ich ja noch zeitlos, aber ich meine das ist wirklich das rot eingefärbte
Ja, hier gibt es aber auch das
Betonpflaster.
Rot eingefärbt, weil es eben so ähnlich einsieht, haben wir hier
Ja.
extrem viel. Also es ist, weil es so holländisch eben ist. Die Holländer machen das sehr, sehr viel, ob aus Klinker oder Beton. Und das, ja, das sieht man hier, ist Wahnsinn, ja.
Und das wollen die Leute dann nicht mehr sehen nach 20 Jahren oder so, ne? Weil man genau weiß, okay, boah, das ist voll 80s, ne? Oder das hat man Anfang 2000er gemacht. Und das ist ja auch meiner Ansicht nach marketingmäßig natürlich nachvollziehbar oder vermarktungsmäßig die Absicht dahinter. Also diese Produkte zu bringen und irgendwann wieder vom Markt zu nehmen, was anderes zu bringen, um Anreiz dafür zu schaffen, dann das eben nochmal neu zu machen. Aber das ist eben genau ja nicht nachhaltig. Und deshalb versuchen wir immer zu sagen, naja, seid ihr euch so sicher, dass ihr das in 20 Jahren, was jetzt gerade so voll Hype ist, ob ihr das immer noch schön findet? Oder sollen wir über was nachdenken, was zeitloser ist, was unaufdringlicher ist? Wir versuchen natürlich auch mal die Stimmung, die Atmosphäre über die Pflanzung und über die Gestaltung an sich zu bringen und nicht über einen hochmodischen Belag, den es da gibt. Und es gibt halt sehr wenig zeitloses Industriedesign. Also es gibt so ein paar Ikonen natürlich, die nach 40, 50, 60 Jahren immer noch schön sind oder noch schöner werden. Das ist mir jetzt aber im Baustoffsektor noch nicht so untergekommen.
Also
Da gibt es dann die Klassiker, eine Gehwegplatte oder ein 10-20er Pflaster, die natürlich die ganze Zeit am Markt sind, verwendet werden, keinen direkten Bezug zu einer Zeit haben. Aber ganz
die
viele
natürlich
Sachen
aber
sind
mehr funktional als gestalterisch sind, ne? Klar,
absolut.
es gibt diese funktionalen Produkte, ne? Ein Doppelverbundstein, ein Rechteckpflaster, von mir aus auch ein Anthrazit 2038, die allerdings ja ein deutlich weniger gestalterischen Aspekt haben als das, was dann über die Jahre sich immer ändert, ne?
Aber eben weniger aufdringlich sind, als wenn man sich jetzt irgendwas, ja, eine Keramikfliese mit Holzoptikaufdruck oder sowas, ja, wo also klar ist, dass man das nach 10 Jahren einfach wahrscheinlich nicht mehr haben möchte. Und es ist eben, das sage ich auch immer, es ist halt keine Tapete, die wir anbringen, die man wieder runternimmt, wenn sie einem nicht mehr gefällt, sondern wir versuchen das für Jahrzehnte mindestens zu bauen. Und das will dann gut überlegt sein. Und da geben wir unserem Bauherrn ganz viel Zeit und nehmen uns ganz viel Zeit, das wirklich gut durchzuplanen.
Auf jeden Fall sehr schöner und sehr cooler Ansatz, glaube ich, der dann vor allem für den Kunden dann eben eine hohe Wertigkeit dann eben schafft. Was glaubst du denn vielleicht, wo muss man denn vielleicht ansetzen, um das oder zumindest schon mal in Anfängen, das, was ihr ja bereits sehr erfolgreich umsetzt, vielleicht auch in die Breite zu bekommen bei den Fachbetrieben, ne? Weil ich glaube, viele Fachbetriebe sind da schon noch davon eben auch getrieben und gesteuert, ne? Mein Kunde hat sich die Platte ausgesucht. Kunde ist König, da muss ich die Platte nehmen, auch wenn der vielleicht genau weiß, ach, das ist hier dieser China-Rummel und eigentlich will ich das nicht, ne? Jetzt mal auf gut Deutsch oder ne, vielleicht auch Weil jetzt will er aber das Material oder den und den, ne, wo ich genau weiß, das hält nicht lange, das ist nicht gut und hochwertig hergestellt, einfach weil der Kunde da eben will, dieser Ansatz eben, der Kunde ist König, ich muss das ja machen. Wie kann man da vielleicht das auch in die Breite bekommen, um da eben auch zu zeigen, hey, es gibt nachhaltige Alternativen, es gibt Alternativen, die von hier sind, es gibt Baustoffe, die nachhaltig sind, die nachhaltig produziert werden. Einfach um dieses Thema in der Galabau nennt sich ja immer grüne Branche, um das da eben dann auch noch nachhaltiger, noch grüner in Anführungszeichen auch umgesetzt zu bekommen, dass das Thema einfach noch viel mehr Aufmerksamkeit in die Branche bekommt, weil ich glaube, wir sind uns einig, beim Bauherrn könnte das eigentlich nur ihr als Fachbetrieb oder vielleicht noch der Baustoffhandel platzieren. Ne, weil der Bauherr an sich eben, da gibt es die, die sich informieren. Die gibt es, ne, ganz viel, das merken wir in der Industrie ja auch, viel mehr, die sich heute über Internet, Google und KI und ich weiß nicht was vorinformieren. Aber letztendlich der Durchschnittsbauherr immer noch natürlich die Kerninformationen aus der Aussucherei beim Baustoffhandel oder eben beim Galabaubetrieb bezieht. Und dass man da natürlich die Verantwortung hat, dem das dann näher zu bringen. Aber wie kann das gelingen? Weil ich glaube, so wie ihr das macht, ist ja fast der perfekte Ansatz, ne, wenn es um Thema Nachhaltigkeit geht. Aber es ist ja nicht die Breite, die es so macht, ne?
Ich glaube, das kann man in die Breite bringen, indem man zuerst eine eigene Haltung zu dem Thema entwickelt. Also ich kann ganz schlecht jemanden interessieren und beraten und auch was empfehlen. Die wollen ja auch von uns am Ende eine Empfehlung zu etwas, weil wir ja die Experten sind, indem man eine eigene Haltung hat und die auch ausspricht. Ich sage bei uns im Team immer, wir müssen sagen, was wir eh schon wissen. Also ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, und den kennt mit Sicherheit auch jeder junge Bauleiter und kennen wir alle, ist, dass man im Grunde schon was weiß oder was kommen sieht. So, und es dann aber nicht sagt. Und erstmal das tut, was der Bauherr sagt. Und wenn mir in meiner Zeit irgendwelche Sachen auf die Füße gefallen sind, dann waren es meistens Sachen, wo ich einfach das gemacht habe, was der Bauherr gesagt hat. Und dann geht das irgendwie schief oder die sind nicht zufrieden. Man hat es schon kommen sehen. Und kommt dann so im Nachhinein und sagt, naja, aber Sie wollten das doch haben und, ne? Und dann sagen die Leute, ja, aber dafür habe ich ja einen Fachbetrieb beschäftigt, damit sie mir sagen, ich soll das nicht so machen, damit sie mir eine bessere Alternative aufzeigen. Und dann ist man hinterher, eigentlich macht man eine ganz schlechte Figur, wenn man einfach das gemacht hat, was der Bauherr gesagt hat. Es ist nicht gut geworden, und trotzdem steht man in der Verantwortung, weil man es ja eben ausgeführt und durchgeführt hat. Deshalb glaube ich, ist es gut, wenn man eine Haltung zu was hat, die ausspricht. Und ein Bauherrn auch mal sagt, sie wären da nicht glücklich mit. Wir können ihnen das einbauen, natürlich. Es gibt es zu kaufen und wir können es, aber sie sind nicht froh über die Zeit damit. Und dann werde ich auch nicht froh als Unternehmen. Ich habe das eben erzählt mit dem Opa, der schon im selben Unternehmen, wenn wir dem damals schon irgendwas eingebaut hätten, wo der nicht happy mit war über die Zeit, dann kommt er bestimmt nicht zu uns wieder. Und deshalb würde ich das wirklich immer tun, immer sagen, was man schon weiß, was man denkt, auf ganz nette Weise, weil man macht sich ja zum Komplizen eigentlich des Bauherrn. Wir wollen ja nur das Beste für den Bauherrn oder die Bauherrin. Ich gender die ganze Zeit nicht. Die ist immer
Alles
mit,
gut, ist, glaube
immer mit
ich, ist angekommen,
eingeschlossen.
ja.
Und das merken die Leute auch. Also wenn man ehrlich und aufrichtig ist und die merken, man will sie jetzt vor einem Fehler bewahren, dann ist da eigentlich keiner sauer oder verschnupft wegen.
Wahrscheinlich, dann ist es wahrscheinlich genau der Punkt und dass eben dann die Fachbetriebe vielleicht auch dann eben lernen müssen, dass man eben mit nicht nur für den Kunden arbeitet, sondern vielleicht eben, ich arbeite mit dem Kunden zusammen. Na, das ist gut. Ich habe jetzt weniger mit privaten Bauherren oder Bauherren zu tun, sondern na, viel mehr, sage ich mal, mit euch Betrieben. Aber da sehe ich es halt auch immer so, ich mache das eben nicht für euch, sondern ich arbeite das mit euch zusammen. Na, wenn ich euch ein Produkt empfehle, sei es jetzt Pflasterfugel XY oder der und der Mörtel, das mache ich nicht, na, ja, weil ihr das jetzt machen müsst, sondern eben, um mit euch gemeinsam eine Lösung zu erschaffen. Ich glaube, das ist das, was vielleicht viele noch dann lernen müssen, um eben zu sagen, hey, holt den Kunden mit ab, dann kriegt ihr dieses Thema auch platziert und dann kriegt ihr den Thema, den Kunden vielleicht auch glücklicher gestellt und dass eben dadurch dann das Thema Nachhaltigkeit allein in den Fokus kommt vielleicht, weil eben letzten Endes diese qualitativ hochwertigen Produkte, die ich dann guten Gewissens empfehlen kann, ja oft auch die nachhaltigen sind. Also das ist ja,
Absolut.
es, natürlich gibt es mit Sicherheit auch Beispiele, die es nicht bestätigen, aber ganz oft ist es ja einfach so, dass der, bleiben wir beim Beispiel Naturstein, dass der heimische Naturstein, oder ich sag mal zumindest der Naturstein aus den europäischen angrenzenden Ländern, ne, dann ja doch eine deutlich höhere Wertigkeit hat als der Basalt oder Granit, der aus China hier auf irgendwelchen Containerschiffen hergekachelt ist. Und dann, selbst wenn man das Thema Nachhaltigkeit dann nicht bewusst anspricht, macht man es über den Qualitätsgedanken dann eben doch. Und wenn man da vielleicht zu einem höheren Qualitätsanspruch kommt, und ich glaube eben, Leute, Bauherren, die bewusst ein Unternehmen wie euch, einen Fachbetrieb auswählen, die sind da, glaube ich, auch offen für. Da viel, viel offener vielleicht als die, die im Baumarkt gehen, sich selber aussuchen, das selber legen wollen. Weil die, genau wie du gesagt hast, die wollen ja auch von euch eine gewisse Beratungsleistung, ne? Und dadurch kommt das Thema Nachhaltigkeit dann vielleicht von alleine auf die Baustellen. Also nicht von alleine, aber vielleicht über den Weg einfach der Qualität, ne?
Ja, und da schließt sich halt der Kreis, weil das zeigt, dass Nachhaltigkeit beim Bauen ja kein Nachteil oder kein Verlust für die Bauern ist. Also bei vielen nachhaltigen Produkten oder so ist es ja, hat das immer so einen Anstrich von Verzicht irgendwie, ne? Ach, jetzt muss ich irgendwie so unverpackt laden, das ist irgendwie alles unpraktisch und das ist beim Bauen nicht. Also an der Stelle, wo wir nachhaltig bauen, also eine lange Nutzungsdauer anstreben, profitiert der Bauherr oder die Bauherrin ja unheimlich davon und sieht das dann auch ein. Also das ist kein Minusgeschäft irgendwo, sondern Nachhaltigkeit beim Bauen. Es ist ja streng genommen keine Nachhaltigkeit im ursprünglichen Sinne. Also ich verbrauche nur so viel, wie nachwächst. Das sind ja keine nachwachsenden Rohstoffe, sondern wir können ja nur also maximal ressourcenschonend vorgehen. Und am ressourcenschonendsten ist alles, was lange benutzt wird, wo man lange Freude dran hat und was nach Möglichkeit nicht wieder ausgebaut wird. Und dann haben die Bauherren und die Nutzer eben über diese lange Zeit ja einen viel besseren Deal gemacht, als wenn sie etwas nur kurz gebrauchen, benutzen können und es dann wieder neu gemacht werden muss.
Ich glaube, da
Und
ist nochmal ein sehr interessanter Punkt, ne? Weil das ist auch genau das, wenn ich das auf mein Gespräch letzte Woche mit Christoph wieder zurückmünze, das ist ja auch genau der Punkt, den wir bei unserem Mörtel machen. Wir werden niemals ein Mörtel produzieren können, ohne CO2 zu verbrauchen. Es geht schlecht nicht. Du brauchst Maschinen, du brauchst die Fabriken. Wie willst du es anders machen? Aber was können wir machen? Wir können mittlerweile, da ist das technische Know-how einfach mittlerweile da. Und das platzieren wir halt auch immer mehr Werken eben, diese Anlagen. Wir können halt Mörtel herstellen aus komplett recycelten Baustoffen. Das heißt, es gibt Abbruchunternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, die aus der Region kommen, ne, die also nicht von der Schweiz das Ganze zu unserem Kiel nach Rostock karren, sondern Abbruchunternehmen, die aus der Region kommen, die Baustoffe filtern, die also wieder eine Nachhaltigkeitskette, eine Wertschöpfungskette einfach schaffen, weil was wir eben nicht herbekommen, das ist genau das, was du sagst, was wir eben nicht hinbekommen ist, ja, es wächst nicht nach. Den Trast, den wir verbrauchen, der ist weg. Punkt. Ne, der Naturstein, den ihr einbaut, der ist weg. Ne, also das ist halt so. Aber man kann eben, glaube ich, genau durch diese Punkte eben dann doch eben auch in der Baubranche ja einfach eine gewisse Nachhaltigkeit eben platzieren, ganz ohne, dass der Bauherr der nachhaltig hat. Und ich glaube, es ist genau das, was du sagst, das habe ich letzte Woche mit Christoph besprochen. Es ist eben viel einfacher als im Alltag, weil im Alltag ist es genau eben das Unverpacktladen. Ach, jetzt muss ich aber hier und ach, E-Auto will ich aber auch nicht und ich will dies nicht. Und das ist es im Bauen eben nicht. Er muss sich einfach nur, er entscheidet sich für ein Produkt, was ihm gefällt, was gut aussieht, was hochwertig ist und hat dadurch eben durch eine vernünftige Ausführung eben eine sehr, sehr lange, sehr, sehr lange Spaß an seiner Anlage, an seiner Gartenanlage und hat dadurch eben was Nachhaltiges, ohne eben dadurch Abstriche zu machen oder eine negativ behaftete Entscheidung zu treffen, wie es ja bei Nachhaltigkeit in unserem aller persönlichen Alltag eben oft noch behaftet ist, ne?
Und deshalb, also dieser Begriff Nachhaltigkeit fällt bei uns in der Beratung eigentlich auch selten, obwohl es im Kern immer darum geht, sondern wir gehen immer über die Qualität und über die Vorteile. Es darf halt nicht ein Gefühl von Verzicht auf, also keiner will sich einen Garten schön bauen und dabei verzichten oder das Gefühl haben, zu verzichten aus irgendwelchen hehren Gründen, sondern am Ende muss das alles zusammengehen und es muss passen und das funktioniert. Also das ist in sich zum Glück bei dem, was wir tun, überhaupt kein Widerspruch. Es ist eigentlich sogar eher widersprüchlich, nicht nachhaltig zu sein, weil das unterm Strich unökologisch ist und teuer und eigentlich auch schade, wenn es einem dann nachher nicht mehr gefällt oder nicht hält.
Ja, absolut. Also letzten Endes ist es, desto kurzweiliger es ist. Das ist dann auch immer, ich glaube, das muss man dem Kunden auch vermitteln. Das ist dann auch immer einfach mit Aufwand verbunden, ne? Also angenommen, es ist sehr einfach gebaut und vielleicht auch nicht besonders hochwertig gebaut, ne? Nicht mit qualitativ hochwertigen Produkten. Ich muss das in 6 Jahren wieder neu machen. Ich glaube, jeder, der schon mal gebaut hat oder sich auch eine, während er in einem Haus gebaut hat, die Terrasse oder den Garten hat neu machen lassen, in der Zeit. Also nachher ist schön, aber in der Zeit ist es natürlich auch oft nervig. Und wenn man, da will man natürlich dann auch, dass man dann vielleicht 20, 30 Jahre oder noch länger im Optimalfall auch seine Ruhe hat und dass dann nicht alle 6 Jahre eben dieser wieder, diesen wiederholenden Prozess hat, dass man da seine Erd- und Sandwüste hat mit ihrem im Garten, während man eigentlich im Frühjahr eigentlich schon auf der Terrasse sitzen möchte und vielleicht wie jetzt gerade Weltmeisterschaft gucken möchte, ich weiß es nicht, weil das gerade nicht geht, weil ich zum 5. Mal gefühlt, jetzt überspitzt formuliert, ne, ich übertreibe ein bisschen, aber zum 5. Mal gefühlt die Terrasse neu machen muss, weil es einfach nicht vernünftig gemacht worden ist. Sondern ich mache es jetzt einmal, ich lasse das vielleicht auch pflegen, ne, lasse die Grünpflege, ich pflege den Naturstein vernünftig, ne, und habe dann da einfach sehr, sehr lange Spaß dran, eben ohne diese wiederholenden Bauprozess alle 5 bis 10 Jahre zu haben. Ich habe es ja schon gesagt, ich komme von niederländischen Grenze. Da ist es nämlich sehr oft so. Also ich war hier beim Baustoffhandel lange beschäftigt und da hatten wir wirklich in den 10 Jahren, wo ich da war, einen Kunden, die haben sich dreimal bei uns Pflastersteine ausgesucht. Für die gleiche Terrasse. Ist kein Spaß. Und das kann ja keinen Spaß machen. Also das macht weder den Kunden Spaß. Und irgendwann denkt sich ja, wenn es der gleiche Verarbeiter ist, der denkt sich ja auch, also Leute, das ist doch nicht die Sinnhaftigkeit, was, also das kann es ja nicht sein.
Das ist total missglückt, wenn es so läuft. Und wir haben natürlich schon auch Kunden, die zu uns kommen, die sowas durchhaben, ne? Also die sagen, boah, jetzt haben wir das irgendwie, also wir werden demnächst eine Terrasse, die ist schon zweimal neu gemacht worden. Und wo die dann sagen, und keine kleine, wo die dann sagen, das ist jetzt zweimal schiefgegangen. Beim ersten Mal haben wir denen schon gesagt, das kann so nicht funktionieren. Und jetzt wollen sie es einmal vernünftig gemacht haben. Und das kostet natürlich doppelt und dreifach. Also es ist am Ende eigentlich für alle, die daran beteiligt sind, inklusive Ressourcenverbrauch, das Schlechteste, was passieren kann. Und deshalb müssen wir immer anstreben, dass das bloß nicht passiert.
Ja,
Aber
klar.
zum Punkt wollte ich gerade noch was sagen. Du hast gesagt, du warst im Baustoffhandel, und wie man es auch in die Breite bringt und wie man in die Beratung kommt der Leute. Als ich junger Bauleiter gewesen bin, hast du natürlich keine Ahnung, wenn man mal ehrlich ist. Und ich hatte zwei Verkäufer im Baustoffhandel bei zwei unterschiedlichen Unternehmen, die mich ja irgendwie durch die ersten Jahre getragen haben. Also wenn ich da was bestellt habe, dann haben die zum Hörer gegriffen und haben gesagt, was hast du denn da vor? Na, die sahen schon anhand der Bestellung, ne, ich hatte
Ganz
irgendwas
geil.
nicht auf dem Schirm. Ne? Also passt nicht zueinander, fehlt eine wesentliche Komponente oder so. Und da bin ich heute noch mega dankbar für, weil die mir oft, ja, die haben mich oft gerettet, einfach durch dieses Mitdenken und durch das Fachwissen, was die hatten. So dass wir dann natürlich auch beim Kunden gut abgeliefert haben. Und wenn ich die beiden nicht gehabt hätte und wenn die nicht so gut gewesen wären, dann hätten wir bestimmt Ressourcen verschwendet. Das ist ganz sicher auf jeden Fall nervliche Ressourcen. Und das scheint mir aber verloren zu gehen und ganz wenig zu werden, dass auch der Baustoffhändler richtig gute Leute hat, die wissen, um was es da geht, die so mitdenken und auch einen Mund aufmachen und dann sagen, ja, kannst du so bestellen, aber das klappt nicht. Und du hast es eben gesagt, wir arbeiten ja auch schon lange zusammen und mir ist das mega wichtig, dass wenn ich ein Thema habe, wo wir dann eben an unsere Grenzen kommen oder das noch nicht oft gemacht haben oder noch gar nicht gemacht haben, dass dann da jemand kommt und uns dann an der Stelle auch wieder weiterbringt und weiterhilft. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor oder wäre ein ganz wesentlicher Hebel, mehr Wissen darüber auch in die Breite zu bringen.
Absolut, also ich bin da voll bei dir. Also es fängt vom Prinzip da beim Baustoffhandel an, über uns bei der Industrie und dann bis hin zu euch eben, bis es dann beim Privatkunden ankommt. Und da sind wir ja wieder bei dem, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, dass eben, und ich glaube, das hatten eben dann die zwei Kollegen, die dir dann oft geholfen haben, dann eben auch, weil es dann eben einfach dieser Punkt war, eben dass, ja, hey, mir ist das jetzt nicht egal, sondern wir arbeiten ja miteinander. Ne, das ist ja das, was ich schon gesagt habe. Ich mache das nicht, aus meiner Sicht mache ich das nicht für euch, sondern ich mache das in einem partnerschaftlichen Verhältnis. Und das muss dann eben einfach mal funktionieren, dass man sich dann da gegenseitig hilft. Und dadurch, ne, da haben wir dann auch wieder den Bogen geschlagen, spart man natürlich Ressourcen. Weil wenn ich jetzt, ne, ich war letztens noch mit einem von euren Bauleitern auf einer Baustelle von euch beim Kunden und wir hatten uns eine Fläche angeguckt und ne, wegen einer Pflasterfuge und da sollte was rein, da wurden auch schon Testflächen gemacht. Und wenn wir das jetzt nicht gemacht hätten, sondern ihr einfach gesagt hätte, vielleicht, ja, ich mache da jetzt einfach XY rein, das hätte am Ende nicht funktioniert. Ihr hättet das wieder rausgeholt, der Kunde wäre genervt gewesen, das Material wäre verloren gewesen, eventuell hätten ein paar Platten ausgetauscht werden müssen, weil eine Fuge rausholen, kann mal eine Platte kaputt gehen und so weiter und so fort. Das wäre ja wieder eine Riesenkette gewesen. Eine Kette an Nerven, an Problemen, aber auch an verschwendeten Produkten, an verschwendeten Materialien, an verschwendeten Geld vor allem auch. Und das ist eben dieses dann miteinander sprechen. Und allein das spart ganz unbewusst, ohne dass man dieses Thema wieder ansprechen muss und ohne dass man da bewusst, wir haben ja auf der Baustelle nicht gesprochen, Mensch, das ist jetzt ja nachhaltig, was wir hier machen. Nee, das ist, wir machen unseren Job vernünftig und handeln dadurch möglichst ressourcenschonend, ne? Dass ich eben einmal das richtige Produkt einbaue und nicht das nochmal rausholen muss und wieder einbauen muss. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man eben dahin kommt und sagt, dieses, hey, dieses Miteinander. Und wenn das vielleicht alle lernen würden, ne, also auch viele Fachbetriebe und auch, ne, bei Baustoffhandel geht da mit Sicherheit viel verloren. Also da ist auf jeden Fall ein Punkt. Ne, da gibt es viele gute Leute, die auch nicht mehr da sind, wo einfach auch dieses Wissen dann nicht mehr so da ist. Das merkt, glaube ich, der Baustoffhandel schon auch. Ne, also auch da ist der Fachkräftemangel definitiv zu spüren. Wenn man das wieder so in die Breite bekommen würde, wäre das ein riesen, riesen Hebel. Ja. Definitiv. Ja. Also ich glaube, da haben wir schon sehr viel angesprochen. Also es war auf jeden Fall oder ist mega spannend, wie er das macht, wie er das löst und zeigt ja eben vor allem auch, dass es eben auch nachhaltig funktionieren kann, dass Nachhaltigkeit eben auch auf der Baustelle funktionieren kann, ohne viel Ärger, ohne viel, ja, ohne viel, sage ich mal, Einbußen des Kunden vor allem, ne, sondern dass man es auch mit einfach mitsprechen und mit hochwertiger, qualitativ guter Arbeit eben umsetzen kann. Wir haben aber wie immer zwei Kategorien am Ende. Die würde ich einmal auch mit dir kurz ansprechen. Und zwar ist das einmal, dass ich meine Gäste immer frage, so nach der Ja, nach der Lieblingsbaustelle, nach dem Lieblingsprojekt, nach dem Lieblingsobjekt. Also es muss jetzt keine bestimmte Baustelle sein, kann auch irgendeine, ja, bei unserem Produktmanager war es eine spezielle Produkteinführung, bei dem anderen war es eine spezielle Schulungsserie. Ne, ganz oft waren es natürlich aber auch Baustellen. Hast du da irgendwas, was du uns mitgeben kannst?
Ja, bei mir ist ganz kleine Baustelle, die ich als Bauleiter selber noch gemacht habe, die total nachhaltig ist. Aber das stand da auch nicht im Fokus. Das war nicht das Ziel der Planung und der Baustelle, nachhaltig zu sein, aber sie ist es gewesen. Wir haben da wunderschöne, 100 Jahre alte, man nennt die Charlottenburger Platten oder Schweinebäuche. Das sind also so Granit. Krustenplatten, die in Berlin und auch in anderen Städten verwendet worden sind, wo 100 Jahre lang Leute drüber gelaufen sind, die total schön abgelaufen sind, haben wir eine Terrasse mitgemacht, wir haben eine ganz tolle Regenwasserbewirtschaftung gemacht, um den Garten zu beregnen, ergänzt mit einer Brunnenbohrung, also dieses ganze Thema Wasser im Garten. Wassermanagement, Wasserversickerung, Beregnung ist uns auch wahnsinnig wichtig. Da haben wir in den letzten Jahren ganz viel Hirnschmalz reingesteckt, da was zu entwickeln. Das hatten wir da drin. Es ist eine Pflanzung, die super biodivers ist und wo man am Ende ein wunderschönes, wirklich wunderschönes Resultat hatte und gemerkt hat, wie wahnsinnig viele Insektenarten da aufkreuzten, die vorher nicht da gewesen sind. Also ein super schönes Projekt, wo Ästhetik, die Wünsche der Bauherrschaft und Nachhaltigkeit perfekt verbunden worden sind. Und wir haben sehr viele Gärten immer noch im Service. Also wir bauen ja nicht nur, sondern wir pflegen die auch. Und ich komme seit 8 Jahren regelmäßig in diesen Garten rein, kann mir den immer wieder angucken. Und ja, das wird ganz schwer für die kommenden Projekte, das noch zu toppen.
Klingt auf jeden Fall echt gut. Und vor allem zeigt auch noch mal, wie vielfältig, da habe ich auch schon mit Gästen darüber gesprochen, wie vielfältig halt der Galabau sein kann und wie spannend und abwechslungsreich allein eine einzige Baustelle dann sein kann, was man da alles eben umsetzen kann an Kreativität und an Produkten, an Möglichkeiten. Das ist schon, ja, klingt auf jeden Fall spannend. Also kann ich gut nachvollziehen, dass dieses Objekt dir jetzt hier gezählt hast. Danke fürs Teilen. Da würde ich dann noch mal eine kurze Frage einspielen. Die Frage kommt von Christoph Klüsener. Wie gesagt, der war letzte Woche oder vor 2 Wochen mein Gast, haben Nachhaltigkeitsmanager bei uns und der hat dir eine kleine Frage vorbereitet, die ich dir jetzt mal kurz einspielen würde.
Das Thema Artenvielfalt und Biodiversität auch in seinen privaten Gärten vielleicht etwas fördern möchte. Was sollte man dafür tun, damit ja, man da vielleicht auch einen kleinen Beitrag leisten kann? Weil schließlich gehört das Thema Artenvielfalt natürlich auch zur Nachhaltigkeit. Danke dir. Liebe Grüße an Andreas.
Wolltest du das hören?
Ja, ich konnte das gut hören.
Ja, wunderbar.
Ja, Biodiversität und Biodiversitätsförderung ist natürlich auch ein Riesenthema bei uns. Wir machen seit 3 Jahren einen sogenannten Biodiversitätsdialog mit einem Experten, dem Dr. Philipp Unterweger. Und wir haben da verschiedene Maßnahmen entwickelt, die man in Privatgärten umsetzen kann. Was wir gemerkt haben, ist, dass ein Privatgarten ganz selten zu 100% irgendwie auf die Biodiversitätsförderung getrimmt werden kann, weil es eben die Nutzungsansprüche und die ästhetischen Ansprüche gibt, die da auch realisiert werden müssen. Aber was wahnsinnig viel bringt, sind Einzelmaßnahmen oder Teilbereiche. Das kann im Management natürlich sein, indem man, wenn man Flächen hat, die bisher Rasen sind und die in eine Wildblumenwiese umwandelt, und die auch nicht gleichzeitig immer runtermäht, sondern Teile stehen lässt, um den Lebenszyklus der Insekten, weil da denken wir ganz oft nicht dran. Also alle sprechen über Insektennahrung, mega wichtig, aber die müssen auch irgendwo wohnen und die müssen auch irgendwo überwintern und sich vermehren. Und da kann man über Mahdregime, über Umwandlung von Flächen ganz viel machen. Man kann wahnsinnig viel machen, indem man Anteile von heimischen Stauden verwendet. Das muss nicht 100% sein. Und viele Zertifizierungen und so, die gehen von 80% aus. Und dann kann man immer noch mit anderen Sorten oder mit Pflanzen aus anderen Teilen der Welt tolle Akzente setzen bei der Pflanzung. Da kann man sicherlich sehr viel bewegen. Dann ist uns mega wichtig der gute Umgang mit Boden und der Aufbau von Humus, weil das sehr viel CO2 speichert und gleichzeitig das Bodenleben. Also wenn wir über Biodiversität sprechen, ist es natürlich nicht nur der schöne Schmetterling, sondern auch unendlich viele Bodenorganismen, die man da fördern und in seinem Garten haben kann, die auch die Bodenfruchtbarkeit, die Bodengesundheit total fördern. Also man kann in jedem Garten, ohne das Gestaltungskonzept aufgeben zu müssen, ganz tolle Sachen machen, wenn man weiß, wie und das toll integrieren und auch wachsen lassen, dass man mit einer kleinen Ecke anfängt und peu à peu andere Sachen umgestaltet, wenn es einem gefällt.
Habt ihr, also offensichtlich setzt ihr das ja teilweise um, aber habt ihr auch Gärten, wo die Kunden bewusst zu euch kommen und sagen, hey, wir hätten hier gerne eine Ecke mit einer, ja, mit einer Wildblumenwiese oder mit einer sehr insektenfreundlichen Ecke. Also habt ihr Kunden, die da bewusst auf euch zukommen und sagen, hey, könnt ihr uns das in eurer Planung für unsere Gartenanlage mit umsetzen? Wir hätten das gerne mit drin. Kommt das
Ja,
vor?
das kommt vor und es kommt, ich würde jetzt mal so sagen, in den letzten 2 Jahren häufiger vor. Also es nimmt zu. Wir haben das aber eben auch entsprechend beworben, auf unserer Website verankert, diesen Biodiversitätsdialog mit dem Dr. Unterweger gemacht. Wir haben Versuchsflächen angelegt an der Alanus Hochschule, die hier unsere direkten Nachbarn sind, wo wir zeigen, wie man mit unterschiedlichen Ansätzen Rasenflächen umwandeln kann. Also wir haben sehr viel gemacht und sind darüber sichtbar geworden und werden auch darauf angesprochen. Öffentliche Auftraggeber, die machen das stärker im Moment als Privatkunden. Also es werden viele öffentliche Flächen biodiversitätsfördernd umgewandelt. Und wenn uns die Kunden nicht darauf ansprechen, dann sprechen wir die Kunden darauf an. Also immer wenn es um eine Planung geht, dann klopfen wir verschiedene Dinge ab und eins davon ist eben auch diese Biodiversitätsförderung, ob die Bauern eine Antenne dafür haben, ob sie das interessiert, in welcher Form man was machen kann. Und ganz oft wird das ganz positiv aufgenommen und man schafft irgendeine kleine Ecke, ein kleines Sandarium, eine kleine Wasserfläche oder eben was mit Wildstauden. Das kriegen wir sehr oft in den Gärten unter, ohne wie gesagt jetzt reine Naturgärten zu bauen, die im Prinzip verwildert aussehen. Das ist nicht so unser Klientel und auch nicht
Nee,
unser
klar.
Anspruch in der Planung.
Ja, aber spannend. Zeigt ja auch nochmal, dass wenn da Leute auch tatsächlich proaktiv auf euch zukommen, wenn das mehr wird, dass ja das Thema durchaus mehr in die Breite kommt und auch viel mehr Leute sich dafür mehr und mehr interessieren. Und spiegelt dann ja auch nochmal das wider, was wir eingangs auch gesagt haben, dass die Leute da durchaus eben auch für das ganze Thema Ressourcensparen, Nachhaltigkeit etc., Biodiversität auch empfänglich sind. Ja, vielen Dank, Andreas, für deine Zeit. Vielen Dank für deine
Gerne.
Ausführungen. Ich kann vielleicht noch sagen, wenn das okay ist, aber weil du es ja auch selber angesprochen hast, also wenn ihr da aus der Ecke Bonn kommt und neue Gartenanlage, also euer Ideengarten oder euer Muster, ja, ist ja kein Mustergarten eigentlich, sondern eure
Ein Schaugarten, ja.
Schaugarten, ne?
Ja.
Schaugarten. Ich hatte ihn ja selber schon 2, 3 Mal gesehen, wenn ich bei euch war. Das lohnt sich wirklich, also schaut da gern mal vorbei. Kann ich nur empfehlen. Also das ist wirklich sehr toll bei euch und auch euer Instagram-Auftritt, weil ihr gerade Öffentlichkeit angesprochen habt, der lohnt sich auch wirklich. Das kann man auch mal mit dem Schmunzeln ab und zu. Von daher schaut da gerne mal rein bei Forster. Danke für deine Zeit, wie gesagt. Danke für das Gespräch. War wirklich sehr spannend. Viele verschiedene Facetten eben zu dem Thema. Und eben vor allem sehr spannend auch zu sehen, wie man das bereits erfolgreich umsetzen kann, wenn man denn möchte.
Ich bedanke mich auch sehr. War toll, darüber sprechen zu können. Und das trägt bestimmt auch bei, das mehr in die Breite zu kriegen und mehr Leute dafür zu interessieren.
Da gehe ich von aus, auf jeden Fall. Vielen Dank. und bis bald.
Mach's gut.